da passiert es uns einfach häufig, dass wir selbst die Grundbedürfnisse vergessen. Wir, uns fällt auf einmal eine Stunde später ein, oh Mist, ich musste schon so lange auf Toilette, jetzt gehe ich aber endlich mal, ja. Oder das Trinken, was echt extrem schwer fällt den meisten, dass sie tagsüber viel zu wenig trinken. Und wie soll ein Organismus da noch funktionieren? Wie soll die Konzentration noch gegeben sein? Wie wollen wir überhaupt noch effektiv arbeiten können? Und genau, und da geht es nicht darum, jetzt erstmal ins Schweigekloster, in die Wüste, in den Wald zu gehen, überhaupt nicht, sondern tatsächlich besagt man, dass so eine bifokale Achtsamkeit eigentlich so ein bisschen der Schlüssel wieder dahin ist, sich selbst zu verstehen, egal was im Außen passiert.
Herzlich willkommen zum Dr. Karl Academy Podcast, dem Podcast, der inspiriert, verbindet und Horizonte erweitert. In diesem Format möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen, die weit über die klassische Medizin hinausgeht. Hier treffen sich großartige Menschen aus unterschiedlichsten Berufungen, um gemeinsam neue Wege der funktionellen Medizin zu erkunden, innovative Behandlungsansätze zu teilen und frische Impulse für dich, für deine Praxis, für deine Behandlungsstrategien und auch für dein Leben zu geben. Gemeinsam schaffen wir eine Symbiose aus Expertise, Menschlichkeit und Visionen für eine gesündere und für eine ganzheitlichere Welt. In diesem Interview habe ich eine großartige Frau interviewt, die so viel Ganzheitlichkeit in das Thema Stress bringt, dass es wirklich eine Freude ist, ihr zuzuhören mit diesen vielen Möglichkeiten und Tipps, wie du im Alltag nicht nur als Patient, als Mensch, sondern eben auch als Arzt oder Therapeut umgehen kannst und was du für kleine Tools einsetzen kannst, dich nicht nur leichter, sondern auch wieder fokussierter und mit mehr Kraft und Potenzial durch den Alltag zu bringen. Aus meiner Sicht der Dinge ist es ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich bei uns selber anfangen, dann eben auch wirklich gute Arbeit am Patienten, am Therapeuten zu leisten. Wir sind ja nicht nur Ärzte, sondern oder eben Therapeuten, sondern wir sind vor allen Dingen auch Menschen und da geht es um unsere eigenen Bedürfnisse. Und wenn wir dieses Feld wissen zu bespielen und uns selbst nicht auszunutzen, dann können wir genau diese Energie auch für unsere Behandlungen verwenden und damit am Ende des Tages nicht ausgebrannt nach Hause gehen, sondern wirklich mit Schwung und Energie und einem erfüllten Tag in den Abend starten. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Dr. Anne Karl Academy Podcast und heute freue ich mich ganz besonders, Helen Mau bei uns zu begrüßen. Helen ist eine wahre Allrounderin, ein Strahletalent. Sie ist Ausbilderin, Lehrerin, Mentorin, zertifizierte Stresstrainerin, Achtsamkeitscoach, Fitnesscoach und sie hat seit neuestem auch Vorstandsmitglied einer Gesellschaft für Regulationsmedizin, also auch hier in der Lehre nochmal ganz stark jetzt vertreten. Und mit ihrer Expertise unterstützt sie nicht nur ihre Klienten, sondern eben auch die Fachleute, also Ärzte und Therapeuten, die in unserer hektischen und reizüberfluteten Zeit gesund und resilient bleiben möchten. Und in dieser Folge sprechen wir über die Herausforderungen, die unsere Gesellschaft heute prägen, die Herausforderungen, die aber auch Ärzte und Therapeuten haben, von der Flut an Reizen bis hin zum Druck der ständigen Selbstoptimierung, der fehlenden Achtsamkeit. Gemeinsam betrachten wir, was dieser Stress für Ärzte und Therapeuten in der Behandlung der Patienten bedeutet, aber eben dann auch für sich selbst, eben nicht auszubrennen und die Energie dann auch noch nach einem langen Arbeitstag für sich zu haben. Und hier wird uns Helen sicherlich wertvolle Einblicke geben, was wir und wie wir mit diesen Belastungen umgehen, eben unseren gesunden Umgang mit Stress zu fördern, resilienter, achtsamer für uns selbst zu sein und damit natürlich auch ein ganz anderes Potenzial zu leben. Also lehnt euch zurück, spannt euch, lasst euch inspirieren und herzlich willkommen, Helen Mau.
Vielen Dank, liebe Anne. Und schön, euch alle dabei zu haben. Schön, dass ihr heute zuhört.
Ja, sehr schön. Helen, ich habe dich ja schon häufig auf der Bühne auch erleben dürfen. Und ich finde, du bist wirklich eine absolute Strahlkraft, wenn du da vorne stehst. Du strahlst eine ganz große, authentische Kraft aus. Oftmals hat man ja Menschen oder begegnet man Menschen, die, sage ich mal, nach außen hin sehr entspannt und gelassen wirken oder vielleicht auch sagen, nö, ist alles super, aber man merkt ganz klar, da ist eher die Fassade aktiv, als dass es innerlich auch wirklich zu einer Entspannung kommt.
Und bei dir finde ich, du lebst wirklich so diesen Happiness-Coach. Man nimmt es dir komplett ab, du bist da absolut authentisch und du ziehst einen mit deiner guten Energie auch gleich so richtig schön in die Entspannung und in die Achtsamkeit für sich selbst. Und das fand ich immer ganz schön, wenn ich dich so erleben durfte zwischen diesen einzelnen wirklich wahren Lernelementen, dass wir da immer wieder so ein bisschen runterfahren konnten. Und wie bist du auf diese Idee gekommen, dieses Thema, was ja uns alle letztendlich betrifft, wirklich zu deinem Beruf zu machen und darüber hinaus auch noch als Trainerin, als Lehre letztendlich anzubieten und Menschen darin auszubilden, wirklich wieder achtsamer für sich selbst zu sein?
Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Und das hört sich für mich natürlich auch immer wieder schön an, dass es auch wirklich transportiert wird, weil das ist mir etwas ganz, ganz Wichtiges. Das, was ich lehre, möchte ich auch wirklich verkörpern und lebe es auch selber. Und das war natürlich nicht immer so. Auch ich hatte natürlich eine Phase, wo ganz viel oder wo ich sehr viel schaffen wollte, die Promotion an der Sporthochschule, dann meine Selbstständigkeit aufgebaut, habe noch 20 Stunden in der psychosomatischen Klinik gearbeitet. Irgendwann muss ich dann aber selber auch wieder ehrlich zu mir sein und sagen, hey, du möchtest Achtsamkeitstrainer sein und möchtest nach außen verkörpern, wie Stressregulation funktioniert. Und ja, ich habe meine Tools und Methoden an der Hand, weshalb ich auch manche stressigen Phasen sehr gut überwinden konnte. Aber ich habe selber gemerkt, hey, es gibt auch ein zu viel, denn Stress ist ja erstmal per se gar nicht das Negative. Er lässt uns auch im ersten Moment besser leisten. Aber es gibt eben diese schöne Grenze, wo man eben von positiv auch in den Negativstress kommt und in den langfristig chronischen Stress, der uns dann auch krank werden lässt. Genau, und da habe ich für mich entdeckt, ich konzentriere mich jetzt wirklich voll und ganz auf mein Herzthema und ich glaube, das ist das, was du gerade meintest, das wirklich zu lehren und auch da drin Leute weiterzubilden, weil ich wirklich auch selber denke, dass es der Gesellschaft sehr gut tun würde, wieder ein Stück weit mehr menschlicher zu werden. Wir müssen ja vielleicht jetzt einfach nur mal an Weihnachten denken, der Tag vor Weihnachten oder noch an Weihnachten im Supermarkt, das ist nichts Menschliches mehr, sondern jeder ist in seinem eigenen Tunnel irgendwo unterwegs und ich finde es sehr schade. Also mir fehlt tatsächlich so ein bisschen von der Mentalität her diese soziale Verträglichkeit. Und wenn wir alle ein bisschen an uns arbeiten würden und selber wieder besser verstehen würden, selber wieder in die eigene Balance kommen würden, wäre es wieder ein einfaches Miteinander. Und ich finde, das zählt zur mentalen Gesundheit definitiv dazu.
Ja, gerade, weißt du, in der heutigen Gesellschaft ist es ja wirklich so eine wahnsinnige Reizüberflutung. Ne, alleine wenn du mal überlegst, was wir für großartige Errungenschaften haben, aber was wir auch gleichzeitig für Reize parallel verarbeiten müssen. Da ist ja permanent die Stressachse schon mal per se gereizt. Gehst du in den Supermarkt, hast du ein Regal mit 1000 Möglichkeiten und weißt gar nicht, was ist denn jetzt wirklich das Richtige für mich? Dann geht's schon los, dann willst du dich gesund und, sag ich mal, optimiert ernähren. Dann geht der nächste Stress los. Ist das wirklich auch biologisch? Ist das, sind da irgendwelche Giftstoffe drin? Ja, das ist ja dieser Lifestyle. Dann hast du permanent Lichtreizüberflutung, digitale Welt. Dann bist du in einer ständigen Selbstoptimierung. Auf der einen Seite Biohacking da, auf der anderen Seite, wie kann ich denn jetzt mehr lernen da? Also wir haben ja auch eine Überflut an Informationen, die letztendlich auch unser Körper verarbeiten muss. Und dann hast du viele psychoneuroimmunologische Themen, psychoemotionale Themen der heutigen Zeit. Es ist viel flexibler. Ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, in den 80er Jahren, das war so eine Bank. Da wusstest du ganz genau, du planst auf die nächsten 30 Jahre und dann wusstest du, du kaufst eine Praxis, du arbeitest da jetzt, bis du in die Rente gehst und dann ist das quasi deine Investition und gleichzeitig die Absicherung fürs Alter. Heute hast du einen so großen Umsatz, einen so großen eine Flexibilitätsanforderung auch an dein Leben, gerade wirtschaftlich, beruflich als auch gesellschaftlich, dass die Menschen gar nicht mehr so in diese Planungskreuze kommen, sondern letztendlich auch ein bisschen Sicherheit fehlt. Und das ist ja genau das, wo viele auch gerade ihr Fundament verlieren.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja nur die Grundbausteine und dann sind noch die ganzen Unsicherheiten nebenher, sei es jetzt Krieg, sei es die Umweltfaktoren, die da hinzukommen, das Politische, was momentan in der Welt natürlich auch sehr aufreibend ist, Corona-Zeit, also das ist noch ganz, ganz viel, was auch immer noch als Riesenwelle, glaube ich, auf uns zukommen wird. Man sieht mittlerweile schon die Anfänge, aber man weiß noch gar nicht, was da noch alles mehr auf uns zukommt. Genau, und dann natürlich auch die ganzen eher Quellen, die es so heutzutage gibt und wie schnell auch etwas gegeben werden kann, wo man aber gar nicht so ganz weiß, ja okay, aber was mache ich jetzt davon, wie du schon sagst, also im Supermarkt, es gibt so viele Angebote und wenn man sich selber da drin wieder verliert, dann weiß man auch nicht, was einem gut tut. Also dieser Zugang, ich habe teilweise wirklich das Gefühl, man hat den Kopf abgeschnitten vom Körper, weil da ist gar nicht mehr die Zusammengehörigkeit da. Ich weiß selber gar nicht mehr, okay, ist das jetzt Hunger, ist das Langeweile, brauche ich jetzt das oder brauche ich das? Diese Komplexität einfach, die das ganze Thema mit sich bringt. Und da müssen wir überall ansetzen. Also genauso in der Psyche, genauso körperlich, genauso wie du es ja auch machst mit den Zähnen. Also es ist einfach eine Ganzheitlichkeit, die aufeinander Einfluss hat. Und natürlich ist es super schwer, darauf einzugehen. Aber deswegen mal so dieser Rundumschlag, schau immer ganzheitlich auf die Dinge, die super wichtig sind und auch Richtung Ursachen. Analyse, anstatt nur die Symptome zu behandeln, weil da meistens doch mehr dahinter steckt. Ne? Also wenn man jetzt so Zahlen, Daten, Fakten sich mal anschaut, dass wirklich 80% aufgrund von Stresssymptomen beim Arzt landen, denen aber auch nie richtig geholfen wird. Also wie viele Klienten sagen, ja, ich war mit meinen Magenbeschwerden beim Arzt und es wurde nichts festgestellt, ne? Deswegen wurde ich wieder weggeschickt, aber psychisch ist da noch ganz, ganz viel irgendwie an Themen offen, was einen dann natürlich auch irgendwann hilflos werden lässt. Also man weiß einfach überhaupt nicht mehr, wie man damit umgehen kann.
Wo würdest du denn heute tatsächlich die größte Überforderung so einordnen, die jetzt auch vielleicht bei deinen Klienten oder generell auch bei deinen Kursteilnehmern da ist? Weil dadurch, dass du ja auch, sage ich mal, einen sehr engen Kontakt zu deinen Klienten oder eben auch zu den Kursteilnehmern hast, kommt man ja auch mehr so auf diese persönliche Geschichte. Und gerade dein Thema ist ja sehr persönlich. Da kann sich ja keiner von frei machen. Jeder hat schon mal Stress erlebt, jeder hat Herausforderungen. Und der eine ist natürlich von der Konstitution stressresistenter und resilienter als der andere. Aber wo würdest du jetzt in der heutigen Zeit tatsächlich das Thema so einordnen?
Also da ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, dass es zu 25% die Vererbung mit uns macht, also wie resilient wir sind. Aber zu 75% haben wir es tatsächlich mit eigenen Lebensumständen nochmal in der Hand, daran was zu verändern. Und dazu zählt natürlich ein großer Baustein wie Schlaf und Regeneration, wie Ernährung, Bewegung. Genau, dass man das alles irgendwo angucken sollte, eben für die Ganzheitlichkeit auch ganz wichtig. Genau, und die Klienten, man kann das gar nicht so richtig clustern, aber ich finde viel diese Rollenkonflikte, weil wir sind einfach in sehr vielen Rollen unterwegs mittlerweile und wir gehen vielleicht auch als Familienmama wieder sehr schnell arbeiten. Der Vater, der aber trotzdem noch die finanzielle Sicherheit versucht zu stemmen. Also es ist einfach immer dieser Mental Overload, den man hat. Und ich finde wirklich Rollenkonflikte ganz, ganz ausschlaggebend. Und dann aber natürlich auch wirklich Überforderung und dieses Mentale, dass man sich so richtig in diesem Brain Fog quasi befindet, also wie so ein Nebel, dass man immer nach dem nächsten Hype sucht, also auch tatsächlich einen zu großen Anspruch hat an, was macht mich glücklich, was brauche ich, um wieder den neuen Kick zu bekommen. Also auch da von der Emotionalität her, wir sind gar nicht mehr so wellenförmig unterwegs, die eigentlich angenehm und gesund wären, sondern es ist entweder himmelhoch jauchzend oder ich bin schon ganz da unten mit, alles ist total schwierig und ich weiß gar nichts mehr zu schaffen. Also da finde ich, ist es halt super erkennbar, dass die Menschheit irgendwie doch überfordert ist, also wirklich eine Überforderung der kompletten Situation. Und klar, wir müssen uns die Digitalisierung anschauen, im gewissen Part auch da ist sie super für uns. Aber sie verlangt natürlich auch diese ständige Erreichbarkeit. Wir kommen gar nicht mehr weg. Und dann höre ich häufig die Aussagen, ja, ich war jetzt mal eine Woche im tiefsten Wald oder eine Woche im Schweigeretreat. Ich weiß endlich wieder, wer ich bin. Es kann ja irgendwie nicht die neue Realität werden, dass wir erstmal ganz weit weg müssen, überhaupt wieder zu uns zu finden. Und da versuche ich auch immer so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Wir brauchen die Auszeiten, die Inseln im Alltag. Ja, weil wir können gar nicht teilweise so viele Wochen Urlaub nehmen, wie es in die Wissenschaft besagt. Also 3 Wochen am Stück Urlaub bedeutet, dass du dich mal wieder ein bisschen erholen kannst, Abstand gewinnst. Jetzt kann man mal überlegen, wann hatte ich eigentlich das letzte Mal 3 Wochen am Stück Urlaub? Ja, und wenn es nicht machbar ist, nicht möglich ist, geht es auch gar nicht darum, oh, jetzt sollte ich noch 1 Stunde Sport am Tag machen, 30 Minuten meditieren. Wir haben ja eh schon alle keine Zeit. Aber der Alltag kann tatsächlich so ein bisschen umstrukturiert werden und auch wieder, dass man sich besser versteht. Ne, weil die Gedanken sind ja ca. 70.500 tagtäglich ohne den Schlaf, denn da träumen wir. Ja, und die kommen permanent. Aber wir sind es heutzutage gewohnt, immer einen Termin nach dem nächsten zu haben und meistens abends das erste Mal im Bett die Ruhe zu erfahren. Und da gehen dann die Gedankenkreise los, weil die Gedanken suchen sich die erste Ruhephase. Und dann ist der Schlaf aber leider wieder meilenweit entfernt, ne, weil die Gedankenkreise uns wach halten. Und leider mit jedem gedrehten Kreis geht es uns wieder ein bisschen schlechter. Deswegen ist es so wichtig, auch im Alltag sich Inseln zu schaffen, Raum zu schaffen, überhaupt mal die Gedanken kommen zu lassen. Mal im Hier und Jetzt wieder sein, anstatt in der Vergangenheit oder der Zukunft, das alles auch so ein bisschen besser zu verarbeiten und einzusortieren.
Also was ich immer feststelle, ist, dass viele von ihren eigenen Bedürfnissen sehr weit weg sind, weil sie, genau wie du eben schon gesagt hast, versuchen, Anforderungen an sich selbst, Ansprüche an sich selbst, aber auch von Personen, die nahestehend sind, von Autoritäten, von wem auch immer, zu erfüllen. Und wenn man dann diejenigen fragt, was willst du denn? Dann kommt erstmal lange gar nichts. Oder es kommt direkt, wie aus der Pistole gesprochen, die vorgefertigte Antwort, die dann wieder in den Rahmen passt oder in den Kontext passt, aber nichts mit dem persönlichen Bedürfnis zu tun hat. Was würdest du sagen, wie findet man, weil ich glaube, dass das wirklich eine Herausforderung der heutigen Zeit ist. Ja, wir kriegen oder wir haben in vielen Jahrzehnten immer gesagt bekommen, dass wir die besseren Frauen sein müssen, die besseren Männer sein müssen. Also gerade aus der Frauenperspektive ist ja eine wahnsinnige Anforderung an die Frau auch entstanden aus den letzten Jahren. Ja, wenn sie arbeiten wollen, dann müssen sie aber das, das und das aber auch noch hingekriegen, damit sie die Legitimation haben, die anderen Sachen machen zu dürfen. Und auf der anderen Seite sind an Männer auch ganz viele Herausforderungen gesetzt worden, die letztendlich auch so eine bestimmte Grundstruktur hervorgerufen haben, was einfach alles gar nicht mehr natürlich ist. Und damit meine ich jetzt nicht Frauen, Haus und Kinder und Männer gehen, sage ich mal, die Beute erlegen und bringen was zu essen mit nach Hause. Also so archaisch muss gar nicht werden. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir sind moderne Familien, wir sind moderne Partnerschaften. Und trotzdem haben so viele Menschen den Kontakt zu sich selbst verloren. Wie würdest du oder was könnte man diesen Menschen raten, dass sie als erstes mal wieder zu sich selbst kommen, ohne dass sie vielleicht 5 Wochen in den Wald reisen und in einer einsamen Hütte oder im Kloster leben?
Das sind die Ansätze, die wir brauchen, unbedingt schon im Alltag wieder mit dabei. Denn da passiert es uns einfach häufig, dass wir selbst die Grundbedürfnisse vergessen. Uns fällt auf einmal eine Stunde später ein, oh Mist, ich musste schon so lange auf Toilette, jetzt gehe ich aber endlich mal, ja. Oder das Trinken, was echt extrem schwer fällt den meisten, dass sie tagsüber viel zu wenig trinken. Und wie soll ein Organismus da noch funktionieren? Wie soll die Konzentration noch gegeben sein? Wie wollen wir überhaupt noch effektiv arbeiten können? Und genau, und da geht es nicht darum, jetzt erstmal ins Schweigekloster, in die Wüste, in den Wald zu gehen, überhaupt nicht, sondern tatsächlich besagt man, dass so eine bifokale Achtsamkeit eigentlich so ein bisschen der Schlüssel wieder dahin ist, sich selbst zu verstehen, egal was im Außen passiert. Also bifokal, ich halte 2 Aufmerksamkeiten, das bedeutet, etwas passiert im Außen und ich weiß aber ganz genau, wie es mir damit geht. Ja, und das ist ja immer noch, dass wir, wenn wir jetzt unser System anschauen, wie reagieren wir auf Gefahrensituationen? Natürlich komplett der Sympathikus fährt nach oben. Wir haben Anspannungen im Körper. Wir sind auch im ersten Moment natürlich leistungsstärker. Also ein gewisser Druck, gewisser Stress hilft uns, überhaupt so richtig da zu sein. Nur wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr spüren, dann ist es ein reines Funktionieren. Ich schalte mich bewusst irgendwann ab. Ja, aufgrund von ja, höher, schneller, weiter, besser, sehr schnell, leistungsorientierte Gesellschaft. Wir werden ja auch schon vom System her sehr problemorientiert groß. Es wird immer darauf hingewiesen, hier sind deine Fehler, hier ist deine Note, du wirst bewertet für das, was du tust. Ja, und das sind natürlich ganz viele Einflussfaktoren, die immer noch, obwohl wir keinen Säbelzahntiger mehr da draußen haben, aber ganz viele Gefahren in uns auslösen und unsere Amygdala natürlich immer wieder feuert. Und das bedeutet, dass wir dann teilweise in diese Fremdsteuerung reingehen, wo wir uns nicht mehr bewusst und mit Vernunft in der Situation fühlen, sondern leider sehr unterbewusst handeln. Also es heißt, unser System, vom limbischen System aus gesteuert, vom Reptilienhirn aus gesteuert, sehr emotional handelnd, sagen wir im Streit Dinge, die wir danach bereuen. Essen vielleicht doch wieder die Schokolade, obwohl wir sie uns schon 10-mal verboten haben. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder bewusst in der Situation zu sein. Also wie schaffe ich es, egal was im Außen passiert, immer noch zu merken, wie geht's mir eigentlich drin? Und das nennen wir bifokale Achtsamkeit. Und dazu gibt's dann eben ganz kleine Tools und Methoden. Also ich kann auch gerne mal hier direkt eine Übung mit reingeben, dass man tatsächlich erstmal nur übt, auf eine gesunde Atmung auch wieder zu achten, weil das ist auch stresssymptomatisch, kennen wir das auch, wenn wir im Stress sind, atmen wir viel zu flach, also teilweise auch wirklich nur Richtung Brustbereich rein. Und oder wir halten teilweise auch die Luft an. Und wenn ich jetzt aber nur sagen würde, hey Anne, nimm dir mal 2 Minuten, weil 120 Sekunden sollte dein Gehirn in der Lage sein, sich nur auf eine Sache zu fokussieren. Ich glaube aber, wenn wir das ausprobieren, gehen deine Gedanken doch sehr schnell weg, weil wir es nicht mehr gewöhnt sind, die Aufmerksamkeit nur auf die Atmung zu halten. Unsere Gedanken fangen an zu treiben. Das, was wir die letzten Stunden erlebt haben, das, was vielleicht auch heute noch alles kommt, vielleicht kommt die Einkaufsliste auf einmal in den Kopf, das Kochrezept, irgendwas, was noch ansteht, die E-Mail, das Telefonat. Genau, und deswegen gebe ich dir noch eine zweite Aufgabe dazu, also nicht nur auf deine Atmung zu achten, sondern so ein bisschen mehr den präfrontalen Kortex anzusteuern, der dein bewusstes Handeln ausführt. Und der darf mal eine Zählweise mit dazu nehmen. Das heißt, beim Einatmen zählst du die Zahl 1. Und beim Ausatmen die Zahl 2. Einatmen dann 3, ausatmen 4. Das Ganze machen wir bis zur Zahl 10 nach oben. Das sind also 5 Atemzüge hintereinander weg. Du kriegst gleich auch 2 Minuten mal von mir Zeit, um das Ganze auszuführen. Und am Ende ist es dein Ziel, tatsächlich so häufig wie möglich bei der Zahl 10 angekommen zu sein. Aber jedes Mal, wenn ein Gedanke in deinen Kopf reinkommt, musst du wieder von vorne starten, bei der Zahl 1. Also es ist so gesagt, wir wollen die Gedanken stoppen und dich halt mal wirklich voll und ganz auf deine Atmung bringen und deswegen ruhig die Zählweise mit dazu nehmen, damit du die Aufmerksamkeit besser drauf hältst. Hast du Lust, das mal auszuprobieren?
Gerne, ja.
Liebe Teilnehmer, auch ihr dürft euch gerne mal eine bequeme Position suchen. Schaut auch mal, dass die Schultern locker sind. Genau, gerne die Augen schließen, um sich auch gar nicht mit dem visuellen Auge abzulenken. Und dann suchst du dir mal eine Stelle an deinem Körper. Vielleicht ist es im Bauchraum oder am Nasenflügel, wo du deine Atmung beobachten kannst. Und dann spüre zuallererst einmal, wie sich deine Bauchdecke hebt mit dem Einatmen und wieder senkt mit dem Ausatmen. Und dann versuche jetzt einmal, deine volle Aufmerksamkeit auf die Atmung zu richten und deine Zählweise mit dazu zu nehmen. 2 Minuten ab jetzt. Reflektiere gerne für dich, falls Gedanken da waren, was waren es für Gedanken? Und dann spüre auch nochmal nach in deinen Körper, was du gerade eigentlich wahrnehmen kannst. Ob du dich subjektiv besser fühlst, mehr Ruhe in dir spürst. Und dann darfst du langsam wieder Finger, Füße bewegen, wenn du soweit bist, die Augen öffnen. Willkommen zurück.
Ja, das ist wirklich eine ganz spannende Reise gewesen, denn ich habe so, die Gedanken haben so angeklopft und ich habe sie sofort weggeschoben und habe gesagt, nein, jetzt nur ich und die Atmung und jetzt nur das. Und ja, ich musste trotzdem einmal neu ansetzen und habe dann aber auch tatsächlich im Körper nochmal so Stellen gemerkt, die haben schon die ganze Woche so leise angekratzt, aber ich habe sie immer so weggeschoben, weil ich gesagt habe, jetzt nicht. Ne? Und jetzt hast du... jetzt habe ich bei der Atmung schon gemerkt, dass mein Körper hier auf der rechten Seite entscheidend doch blockiert ist. Und ja, also das war jetzt schon spannend, weil ich mir das immer im Atmenmuster so in der Schleife vorgestellt habe. Und dann hat man schon, oder dann habe ich schon sehr präsent gehabt, wo der Atem quasi hier einfach blockiert ist. Ne? Und das ist tatsächlich auch die Stelle, die ich schon die ganze Woche über auch in der Praxis gespürt habe. Also das ist schon, ja, aber das ist ja wirklich eine einfache Übung, die man mehrmals am Tag einbauen kann.
Ja, weil danach ist man wieder viel konzentrierter, viel effektiver unterwegs. Also die Übung gerne einbauen, wenn man das Gefühl hat, man kann sich gerade gar nicht mehr fokussieren. Und wenn wir 10 Dinge zeitgleich machen wollen, passiert meistens, dass wir hektisch werden und uns irgendwie noch das Wasserglas umfällt oder irgendwas, wo wir sagen, oh Mann, ey, dafür hast du doch jetzt erst recht keine Zeit. Und immer, wenn man sich selbst in solchen Momenten beobachtet, immer kurz rausholen. Und diese 120 Sekunden sind wirklich wie so ein neuer Reset, also einmal Reset, dann Neustart. Quasi jetzt kann ich mich wieder fokussieren und auch ruhig mal die Gedanken wahrnehmen, weil es kann ja auch mal sein, das Gehirn priorisiert. Das, was am häufigsten da ist, präsent ist, also beispielsweise die Frage, womit hast du dich die letzten 2 Wochen am meisten beschäftigt? Worüber hast du am meisten gesprochen? Das wird ganz, ganz präsent oben sein. Manche Dinge, die gehen dann aber so ein Stück weit zurück und dieses Wegschieben, was du gesagt hast. Und dann passiert ja meistens, du bist wieder ein bisschen freier, deine To-Do-Liste ist kürzer geworden. Und ja, vielleicht bist du dann irgendwie spazieren und hat den meisten Leuten passiert es auch mal auf Toilette, wenn man ein bisschen entspannter ist. Und auf einmal kommt nur, ach Mist, die E-Mail oder der Anruf, das habe ich ja total vergessen. Oder der Geburtstag vor 2 Tagen. Ja, egal was es ist, aber so merkt man, wie ein Gehirn funktioniert. Also eigentlich wollen wir immer einen Gedanken haben, einen Haken hinsetzen, dann kann er nicht kommen. Nur die Gedankenkreisel sind eben das, was uns immer mit jedem gedrehten Kreis ein bisschen schlechter fühlen lässt, weil wir keine Lösung finden. Und da hilft natürlich Coaching unfassbar stark, weil wir ganz individuell schauen, was sind denn die Stressoren, die dich gerade zurzeit belasten. Und auf viele Stressoren haben wir nicht mal Einfluss. Ja, das ist so ein bisschen der Circle of Influence, der uns zeigt, okay, wir haben nur ganz, ganz wenig auf den geringsten Part Selbstbestimmung. Ja, das ist die Autonomiefähigkeit. Danach streben wir aber immer. Dann haben wir einen gewissen Einfluss, du sagtest schon richtig, auf die Ernährung, auf den Schlaf. Aber 100% können wir alles auch gar nicht sagen, ja, weil es doch immer mal wieder Situationen gibt, da handeln wir wieder unbewusst. Und das macht Coaching, also ganz kurz erklärt, vielleicht mit der Hand an dem Gehirn. Das Reptilienhirn ist das, was schon ganz, ganz viele Jahre in dir gespeichert wurde, die Erfahrungen, die Erlebnisse, die da drin sitzen. Das nennt man auch dein Unterbewusstsein und das ist 24/7 aktiv. Wir arbeiten zu 97% im Autopiloten, weil dafür brauchen wir keine Energie. Wir sind Gewohnheitstiere, wir sind echt faul. Ne, das bedeutet, das passiert alles so ein bisschen mehr im Reptilienhirn, wo aber auch das limbische System und die Amygdala sitzen. Amygdala war der Part, der uns die Gefahrensituation sendet. Ne, und darüber liegt der präfrontale Kortex, der eigentlich so ein bisschen das Bewusstsein zeichnet. Ne, so das Großhirn, Bewusstsein. Es ist aber 0,5 Sekunden langsamer und verbraucht extrem viel Energie. Das sind dann so Übungen, wenn ich dich jetzt im Kopf rechnen lasse, 27 mal 43. Da müssen wir uns erstmal eine Strategie aufbauen, erstmal schauen. Also auch gerne, liebe Hörer, versucht euch mal aus. Denn Kopfrechnen ist wieder etwas, wo wir wirklich ganz, ganz viel drüber nachdenken müssen. Präfrontaler Kortex ist energieverbrauchend. Genauso wie wir fahren Auto, und früher bei der Fahrschule war alles auf jeden Fall noch sehr bewusst ausgeführt. Wir mussten 10 Dinge zeitgleich machen, es war sehr anstrengend. Und heutzutage fahren wir noch von A nach B, gerade bekannte Strecken, und kommen bei B an und erschrecken uns. Ja, wir erschrecken uns und denken so, oh Gott, wie bin ich denn jetzt hier gerade hergekommen, weil ich ganz woanders mit meinen Gedanken war. Genau, und diese bifokale Achtsamkeit bemeint, dass wir wirklich wieder mit beiden Systemen integrativ auch handlungsfähig sind. Ja, weil wenn die Amygdala Gefahr sendet, ist der präfrontale Kortex gar nicht mehr mit im Boot, sondern der schaltet sich ab, der ist blockiert. Das ist bei Sympathikus, wenn er zu hoch ist, dann sind wir auch emotional überflutet. Ne? Wir weinen, haben das Gefühl, wir können uns gar nicht mehr regulieren und stoppen, und schon bei Kleinigkeiten. Es kann aber genauso sein, wenn der Parasympathikus komplett die Kontrolle übernimmt und ein Hyperarousal, quasi Hypoarousal macht, dass wir da auch wieder blockiert sind im präfrontalen Kortex, aber eher in die Taubheit und Leere gehen unserer Gefühle. Weil die Gefühle hier gerade keinen Raum haben, ne? Keine Zeit haben wir dafür, und die wären vielleicht zu stark oder würden uns daran erinnern, hey, du musst mal eine Pause machen, musst mal stoppen. Aber wir erfahren natürlich selber immer, wenn es zu viel war, wenn es uns am Wochenende oder in Urlauben immer besonders schlecht geht, mental sind wir total down oder wir werden sofort krank, das Immunsystem, ne, reagiert. Und das sind alles schon mal so Anzeichen, die man bei sich beobachten darf und dann auch schon mal hellhörig werden darf, hey, was war eigentlich vorher schon wieder alles zu viel?
Ja.
Und wie kann ich mir da eigentlich selber wirklich mal versuchen, eigene Inseln zu schaffen und auch wirklich zu lernen, wieder eine bifokale Achtsamkeit aufzubauen? Ich weiß immer noch, wie es mir selber geht. Und du hast ein gutes Körpergefühl. Du hast direkt gesagt, boah, meine rechte Schulter ist blockiert. Ja, und das sind gute Ansätze, dass ich schon mal sagen kann, hey, du, da ist zumindest noch die Verbindung zu deinem Körper, ne? Und Symptome. Anspannung ist ja erstmal per se nicht das Schlimme. Wir müssen aber darauf reagieren, bevor es chronisch wird. Erst ist da Herzrasen, vielleicht aber irgendwann der Herzinfarkt. Erst ist da mal Ohrenrauschen, irgendwann der Tinnitus. Also es gibt immer noch ein Davor. Und deswegen ist präventive Arbeiten auch einfach so extrem wichtig, weil wir mit 75% es selber wirklich in der Hand haben, langfristig gesund zu bleiben.
Ich stelle heutzutage auch über, ja, nicht nur seit Corona, sondern auch noch davor fest, dass die Leute auch psychoneuroimmunologisch ganz anders stimuliert sind. Und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit merkst du, die Zündschnur ist unheimlich kurz, ob du das im Straßenverkehr siehst oder im menschlichen Miteinander. Du merkst schon eine Grundaggressivität und auch so dieses Thema, dass viele Menschen so über ihre Grenzen gegangen sind und eben keine Grenze gesetzt haben, ja, nicht Nein gesagt haben oder, und da sind wir wieder bei den Ansprüchen, die auf sie gerichtet werden, grundsätzlich immer grenzüberschreitend handeln für sich selbst. Ja, und das sehen wir natürlich auf der einen Seite psychoemotional, auf der anderen Seite sehen wir es natürlich dann auch in den körperlichen Befindlichkeiten, sprich Magenschleimhaut, überlasteter Magenmeridian, Grübeln vor dem Einschlafen, Schilddrüsenerkrankungen, Urogenitalerkrankungen. Das sind ja alles so Themen, die mit unserer inneren Mitte letztendlich verschoben sind. Und da spreche ich noch gar nicht vom Zähneknirschen oder so. Das ist ja auch nur ein Ausdruck. Aber das ist, finde ich, schon was, wo man einfach sagen kann, dass die Menschen die Verbindung zu sich selbst tatsächlich verloren haben, weil sie aus meiner Sicht zu viel im Außen sind. Ja, sie wollen auf zu vielen Hochzeiten tanzen, auf keinen Fall was verpassen, sich nicht zurückziehen, da muss noch was gemacht werden, da muss noch was gemacht werden, die klassische To-Do-Liste. Also wie viele Patienten kommen auch tatsächlich zu mir und sagen, ja, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, aber es hat alles nichts gebracht. Da sage ich immer, ja, das kann auch nichts bringen. Sie ändern ja den Nährboden gar nicht.
Ja, ne? sehr gut.
Und das ist ja so eine Thematik. Ich glaube, dieser Nährboden, das ist was, was trotzdem, also auf der einen Seite wissen das viele und auf der anderen Seite wird danach aber nicht wirklich geguckt, so nach dem Motto, mache ich später, jetzt nicht. Jetzt muss ich erstmal das Problem lösen, das zu erhaben.
Weil es wieder Anstrengung bedeutet. Also diese krasse Veränderung an uns selber bedeutet ganz, ganz viel Anstrengung. Dafür sind die wenigsten bereit, etwas zu geben. Deswegen ist es einfacher, die Pille zu schlucken, die mir vielleicht Antidepressiva oder sonstiges, also die mich einfach auf ein gewisses Level von der Stimmung wiederheben oder sei es jetzt beim Arzt, ich bekomme direkt irgendwelche Schmerztabletten oder sonstiges verschrieben, aber ich weiß halt gar nicht, okay, aber was ist denn jetzt die Ursache dahinter? Mhm. Ne, was ist einfacher für mich, vielleicht etwas einzunehmen, statt wirklich an den Kern, die Substanz des Ganzen irgendwo mal zu gehen. Es bedeutet Anstrengung und das Arbeiten an sich selber ist nicht immer einfach. Auf gar keinen Fall. Es bedeutet auch viel Anstrengung, aber es ist so hocheffektiv. Und das, was du sagst, wir sind zu viel im Außen. Natürlich geht es gar nicht darum, jetzt sehr egoistisch, also zu egoistisch zu werden oder egozentrisch zu werden, was vielleicht noch der stärkere Begriff dafür ist, sondern man beginnt immer bei sich selbst, um dann wieder im Außen aber auch sozial verträglich zu sein und gar nicht immer an die Decke zu titschen, sondern es ist automatisch wieder ein schöneres Miteinander, wenn man bei sich selbst beginnt, weil man nicht bei allen Kleinigkeiten direkt durch die Decke geht. Mhm. Dieses aggressive Verhalten, was man dadurch halt gut reguliert bekommt, wenn ich weiß, okay, was brauche ich denn, wenn ich jetzt diesen Stressor heute habe, was sollte ich tun zum Regulieren? Weil mein Fass, ja, da kommen Stressoren rein und ich kann gar nicht manchmal beeinflussen, den Stress und den lasse ich lieber draußen. Ja, aber umso höher mein Fass ist, umso näher Richtung Burnout und Co. und chronische Erkrankung ich gehe, umso schneller titsche ich natürlich auch an die Decke. Aber diese Symptome vor Stresssensibilisierung, ich muss mich kennen. Ich weiß auch, meine rechte Schulter ist vielleicht immer so ein bisschen ein Anzeichen für, es war mal wieder alles zu viel. Wie komme ich da jetzt von weg? Na, also, dass man sehr viel mit sich arbeitet, dann aber auch natürlich letztendlich wieder viel im Außen, viel mehr Menschlichkeit zu zeigen und auch einfach so in der Gesellschaft, wirklich auch natürlich auf den Nebenmann schaut, aber weil es einem selber auch einfach gut geht.
Ja, das ist, finde ich, ein ganz guter Punkt. Auf der einen Seite müssen wir, glaube ich, als Therapeuten und Ärzte diesen tatsächlich psychologischen Aspekt nochmal anders in die heutigen Krankheitsbilder mit einbauen und uns das tatsächlich bewusst machen. Also wirklich dieses, sag ich mal, medizinische Feld der Psychoneuroimmunologie und Endokrinologie, das muss eigentlich, nicht nur eigentlich, das muss bei jedem Arzt und Therapeuten mitschwingen. Denn das ist das, was die Patienten definitiv immer alle mitbringen. Das heißt, ich als Arzt, ich als Therapeut, ich als Coach, wie auch immer, muss, glaube ich, auf diese Patienten, Klienten der heutigen Zeit nochmal ganz anders eingehen. Wir haben eine andere Welt als noch vor 50 oder 100 Jahren. Die Leute haben andere Herausforderungen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, die Menschen sagen ganz häufig, ja, ich kann gar nicht ohne Stress. Ich brauche immer so ein bisschen Feuer. Ja, die Frage ist aber, warum denkst du? Was ist die Handlungsempfehlung für deinen oder die verdeckte Handlung deines Verstandes, was da eigentlich dahinter ist? Ne? Und da muss man vielleicht auch so ein bisschen sich selbst auf die Schliche kommen. Das heißt, auf der einen Seite ist die Frage, wie gehe ich als Arzttherapeut mit diesen Patienten um? Was kann ich denen mitgeben? Wen kann ich mir auf jeden Fall auch in meinem Team als Co-Therapeuten ziehen, die beispielsweise dann genau daran arbeiten? Weil ich muss das ja nicht alles selber machen. Und auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, wie gehe ich selber mit diesem Thema, damit ich mich als Arzt und Therapeut nicht verbrauche? Weil wenn ich so einen Tag habe und, sage ich mal, sehr spezialisiert arbeite, wie ich das jetzt zum Beispiel tue, dann muss ich auf mich sehr, sehr, sehr gut achten und sehr, sehr gut auch in meine Töpfe schauen, damit ich immer wieder, sage ich mal, klar und strukturiert auch an diese Sachen gehen kann und trotzdem viel fühlen und empfinden kann, weil das ist ja meine große Stärke.
Ja.
Ja, was würdest du sagen? Das ist jetzt natürlich eine super lange Frage, aber
ich hoffe. Ja, aber ich finde es total schön, weil ich gerade noch sagen wollte, hey, ich finde es so toll von dir zu hören, wie viel Selbstfürsorge du betreibst, weil gerade in den High-Touch-Berufen, gerade wo wir so getaktet sind, wir haben ja nicht mal mehr Zeit, den ersten Patienten zu verarbeiten, den nächsten vorzubereiten, dafür ist keine Zeit. Und wie willst du jetzt noch auf deine Bedürfnisse achten? Wie geht's dir damit eigentlich? Was hat dich vielleicht auch da manchmal selber betroffen, vielleicht an Familienmitglied oder Sonstiges erinnert oder. Bei dir passiert in dem Moment ja auch selber ganz viel. Deswegen finde ich es erstmal so schön, dass du die Wichtigkeit für dich entdeckt hast und irgendwo auch dir dafür Raum gibst und Zeit gibst und auch ansprichst, hey, eigentlich sollten wir das System tatsächlich echt nochmal überdenken, weil es ist auch ganz klar, warum die High-Touch-Berufe die höchste Burnout-Quote mit sich bringen. Ja, weil ich bin immer für andere da. Immer. aber ich verliere mich komplett dabei selbst. Ich kann nicht auf meine Bedürfnisse achten, weil dafür ist ja gar kein Raum. Ich höre 8 bis 12 Stunden jemand anderem zu. Ich bin für andere da. Aber wie geht's mir dabei? Das fällt wirklich unter. Deswegen finde ich ganz toll, Selbstfürsorge ist etwas, was gerade Coaches, Therapeuten, Ärzte unbedingt mehr beachten sollten. Ja, ich finde auch immer so ein bisschen klassisch zu sehen momentan. Generation Z, jeder regt sich darüber auf, dass viel erwartet wird, vielleicht mehr die Freizeit im Fokus steht, vielleicht gar nicht mehr so diese Arbeitsmoral da ist. Aber ich muss auch gestehen, wir haben lange genug beobachtet, wie unsere älteren Generationen gearbeitet haben, geschuftet haben. Und sobald sie in Rente waren, krank. Ja, mit denen war nichts mehr anzufangen. Und genau deswegen finde ich es eigentlich okay, mal wieder mehr den Fokus auf dieses bewusste Gesundheit zu lenken und nicht nur aufs Kranksein, sondern wirklich, wie schaffe ich es präventiv? Mir selber was Gutes zu tun, gesund mit all diesen Herausforderungen einfach umgehen zu können. Und die sind definitiv mehr als früher. Diese Schnelllebigkeit, dafür sind wir vielleicht immer noch nicht gemacht, man weiß es nicht, aber es ist halt einfach sehr, sehr viel Unsicherheit. Wir haben ja gar keine Chance, uns mehr davon zu erholen. Direkt kommt das Nächste. Und es ist einfach ein rasend Tempo, was wir uns selber dann auch abverlangen, was von uns vielleicht vom Außen verlangt wird, das hast du eben auch schön gesagt, es gibt immer noch den eigenen Druck, den ich mir mache innerlich, was erwarte ich von mir selbst und was wird vom Außen von mir erwartet. Und danach hängt natürlich auch irgendwo meine Leistungsfähigkeit ab. Zu viel Druck, wissen wir alle, ist nicht gut für uns. Ein bisschen Druck ist völlig okay, aber diese Balance zu finden, diesen positiven Anstieg für uns auch wirklich langfristig zu halten. Das ist eine wahre Kunst und da müssen wir alle tatsächlich so ein bisschen bei uns selber anfangen und mal verstehen auch, ja, warum brauche ich denn immer Stress? Also warum traue ich mich nicht, mal stehen zu bleiben, mal nichts zu tun? Ist das ein Glaubenssatz, der dahinter steckt? Oder habe ich auch Angst davor, wenn ich stehen bleibe und mir ja mal bewusst mich mit mir beschäftige? Da sagen mir auch viele, sie haben Angst vor diesem schwarzen Loch. Okay, ein schwarzes Loch hört sich auch ganz gut an, aber was passiert da? Ja, dann weiß ich ja erstmal, was mir fehlt. Okay, das heißt, es ist ja auch ganz viel Ablenkung, was wir uns geben. Ablenkung, wir beschäftigen uns gar nicht mit den Themen. Deswegen ist es schön, dass der Bereich immer mehr Fokus bekommt und dass Leute immer mehr über sich reden. Und ich muss auch sagen, die jüngere Generation ist schon sehr selbstreflektiert, aber sie haben keine Ahnung, wie sie ihre Probleme angehen sollen. Die wissen alle, dass sie handysüchtig sind, aber wissen nicht, wie sie davon wegkommen. Und ich finde es schon, dass gerade wir im Gesundheitssystem Vorbilder sein sollten. Absolut. Und auch das sehen wir sehr, sehr wenig, dass gerade in dem Bereich auf sich geachtet wird. Und ja, also deswegen muss ich dir hier gerade an der Stelle sagen, ich fand es so schön zu hören, dass du so gut auf eine Selbstfürsorge achtest, weil du kannst nur für andere da sein, wenn es dir auch selber gut geht, wenn du gut aufgestellt bist. Weil natürlich hängt auch Beziehungsaufbau ganz viel vom Erfolg ab. Wie erfolgreich bist du mit deinem Patienten? Wie ist das Vertrauen da?
Das ist wirklich das Thema Nummer 1 und grundsätzlich glaube ich, wenn man jetzt mal mich so sieht, von außen betrachtet, kriege ich immer den Satz zu hören, Gott, du lebst ja 5 Leben auf einmal, so was du alles machst, ne? Ja, das mag auch sein. Und ich hatte auch eine Zeit in meinem Leben, da war ich wirklich over. Da habe ich 6 Tage in der Woche gearbeitet, zack, zack, zack. Mit den Kindern ist aber die Ruhe reingekommen. Mit meinem Mann ist die Ruhe reingekommen, ja. Und dann hast du natürlich am Anfang erstmal aufgebaut, gemacht, getan. Aber ich musste dann selber, Gott sei Dank bin ich nie wirklich ernsthaft krank gewesen, aber ich habe selber an vielen Stationen in meinem Leben gemerkt, nee, Anne, wenn du sowas machst, dann bist du jemand, dann wirst du irgendwann einen Burnout haben und die Leute würden sagen, wie, die ein Burnout? Das kann doch gar nicht sein. Und dann fängst du natürlich an und deshalb kann ich auch hier nur jedem raten, sich sein Team, sein persönliches Ressourcenteam aufzubauen. Das heißt, ich arbeite mit vielen tollen Menschen, die wirklich in dem Moment dann nur für mich da sind. Ja, wo ich die Klientin, wo ich der Patient bin, die nach mir gucken und wo ich sage, das ist für mich. Und natürlich genieße ich meinen Friseurtermin, natürlich genieße ich auch meinen Massagetermin, aber ich meine damit wirklich Seelenpflege. Ja, ob das meine Schamanin ist, ob das mein Coach ist, ob das meine Therapeuten sind. Ich finde das wirklich wichtig. Und auf der einen Seite, wenn du so viel im Außen bist, dafür muss man gar nicht auf der großen Bühne stehen, sondern es reicht ja, wenn du permanent auch mit Patienten arbeitest. Dann musst du selber für dich auch wirklich immer klar sein und aufgeräumt sein, damit du den anderen überhaupt wahrnehmen kannst. Sonst bist du getriggert, sonst bist du gestresst, sonst kannst du nicht zuhören, weil du dich nämlich eben auch in der Behandlung permanent dich selbst oder um deine Themen kümmerst und drehst, weil du einfach ja gar nicht anders kannst. Ja? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da versteht und wieder zu sich selbst findet und für sich seinen ganz individuellen Weg findet. Und ich finde, du hast ja da eine tolle Möglichkeit, das kann man bei dir ja auch alles lernen. Und wirklich, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch von jemandem an die Hand geführt wird, der authentisch ist. Ja, ich will keine, ich sag mal, Stylo-Trainerin haben, die mir jetzt irgendwas erzählt, was ich überhaupt nicht annehmen kann, weil die es selbst nicht verkörpert. Ne, das ist ja, sage ich mal, auch nur ein Geplänkel, was uns letztendlich nicht weiterbringt, sondern es ist ja ein gelebtes Qualitätsmanagement dann in dem Moment, wo ich einfach sage, so, hier geht es jetzt mal nur um mich. Hier geht es um meine Achtsamkeit und ich lerne jetzt wieder die Anbindung meiner Seele an meinen Körper, an mich selbst, an mein Fühlen, an mein Denken und mein Handeln. Und wenn wir Dinge verändern wollen, dann muss sich ja dieses Denken, dieses Fühlen und daraus auch dieses Handeln dann verändern. Sonst komme ich ja nicht zu einem neuen Ergebnis. Und deshalb, ich habe jetzt eben eigentlich überlegt, erstmal darüber zu sprechen, wie wir die Patienten letztendlich besser behandeln können. Aber das ist an für sich die falsche Reihenfolge. Wir müssen uns um uns selbst kümmern, damit wir dieses Potenzial auch nach außen geben können. Total. Ja, damit wir diese Kraft und diese Energie haben, genau hier dann beim Patienten auch wirklich im vollen Fokus zu sein.
Ja, und du hast schon zwei wichtige Dinge auch vor allem in den Fokus gerückt. Wann hast du angefangen, über diese Dinge zu sprechen, als du an einem gewissen Punkt warst? Und wie lernen wir am allerbesten, entweder über den allergrößten Schmerz oder mal über einen riesengroßen Wunsch? Aber meistens brauchen wir erst den Schmerz. Wir müssen irgendwie spüren, oh Gott, ich hatte einen Herzinfarkt. Vielleicht fange ich jetzt doch mal an, Nichtraucher zu sein. Oder vielleicht fange ich an, mal ein bisschen auf meine Ernährung zu gucken. Da ist es aber ja auch schon zu spät. Also man kann vorher schon so viel tun, also als präventive Maßnahmen quasi, wie du schon sagst, ne, für die Seele etwas Gutes tun. Einfach mal schauen, okay, an welchem Punkt, weil Denken, Fühlen, Handeln, das ist schon so schön dargestellt gerade, hängt einfach so stark miteinander zusammen. Und wo setzen wir an? Sind es meine Gedanken, ja, wo ich merke, okay, ich zerdenke immer alles und ich sehe immer nur die Worst-Case-Szenarios. Hey, warum? Das ist eine Möglichkeit vielleicht aus 100 weiteren, wo 70 viel schöner von ausgehen könnten. Also was tue ich mir auch selber mit meinen Gedanken an? Und gerade Richtung Kognitionstraining kann man unfassbar viel über Gedanken lernen. Ja, wie funktionieren Dankbarkeitstagebücher? Wir brauchen 5 positive Dinge, ja? 5 positive, um nur ein negatives neutral werden zu lassen. Deswegen sollte man sich immer abends die 5 positiven Dinge aufschreiben, weil wir wissen immer alle, was wir falsch gemacht haben, wo Fehler waren, wo wir vielleicht auch irgendwas nicht so gut gemacht haben, aber was, ne, war vielleicht mal positiv, was war schön. Und darauf sollten wir auch wieder die Gedanken lenken, weil wir im Stress leider noch mehr negative Gedanken haben und irgendwann dann alles hinterfragen. Genau, und da sagst du auch den schönen Punkt, also gar nicht erst warten, bis der große Schmerz da ist. Ja, vielleicht war man so ein bisschen in dieser Phase, oh, hätte man noch länger durchgezogen, wäre man vielleicht wirklich Richtung Burnout gegangen. Aber was passiert davor? Symptome, die ich jeden Tag erlebe, wie kann ich darauf reagieren? Genau, du sagtest jetzt gerade schon, dass wir bei den Therapeuten, bei den Ärzten ansetzen sollten, weil das die erste Instanz ist, dass man auf sich selber achtet und genau schaut, okay, wie bin ich denn heute eigentlich hier? Kann ich heute überhaupt andere da sein? Geht es mir dafür gut genug? Und was tue ich, damit ich auch jeden Tag wieder in diese Balance komme? Genau, und dazu habe ich tatsächlich jetzt auch meine erste eigene Ausbildung konzipiert, dass man schaut, das erste Modul geht komplett nur um Stresssensibilisierung und wie man der eigene Experte für die eigene Stressregulation werden kann. Und danach natürlich auch Modul 2 und 3 noch diesen Transfer zu schaffen, also noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen, was auch Emotionen angeht, was verschiedene Methoden und Tools angeht. Ich will einen riesengroßen Koffer haben, wo ich jedes Mal weiß, okay, auf die und die Stressoren kann ich eingehen, kann ich reagieren, ich stelle mich wieder auf meine Balance zurück, indem ich dies oder jenes tue. Und ich lerne die ganzen Tools und Methoden dann auch noch in Transfer zu schaffen, die übertragen zu können. Vielleicht auch erstmal nur ins eigene Familiensystem, vielleicht in ein größeres Umfeld, was um mich herum ist, vielleicht aber eben auch im beruflichen Kontext, dass ich sage, hey, ich merke doch, dass meine Patienten vielleicht auch da noch was anderes benötigen. Wie kann ich dafür eigentlich mal Raum schaffen? Und natürlich sind diese 10 Minuten, die man theoretisch nur hat, in dem Zimmer viel zu gering. Aber wie kann man vielleicht weiterarbeiten? Was kann man noch zusätzlich anbieten? Und wo kann man mehr Raum schaffen, genau diese Themen auch mal zu fokussieren?
Ja, die Selbstwirksamkeit, die wir immer von unseren Patienten auch fordern, indem wir sie fördern, muss natürlich bei uns selber auch ansetzen. Ja, also mit 10 Minuten kommst du natürlich überhaupt nicht weit. Deshalb habe ich mich beispielsweise dazu entschieden, einen ganz anderen Weg zu gehen und zu sagen, nee, bei mir gibt's keine 10-Minuten-Termine, bei mir gibt's nur solche Termine. Und wer für sich selbst wirksam werden möchte, kann diese ja dann in Anspruch nehmen. Und genau das ist natürlich auch so ein Stück weit over the top, indem man aus diesem System rausgeht und genau hier aber seinen Beruf wieder als Berufung versteht. Ne, das ist ja schon mal Schritt 1. Das hat ja auch was mit Selbstfürsorge als Therapeut, als Arzt zu tun. Ja, und dann nicht zu sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Also es gibt immer einen Weg und es gibt natürlich 1000 Möglichkeiten, den selbst zu sabotieren und sich dann zu torpedieren. Und grundsätzlich finde ich, dass in jedem Medizinstudium eigentlich auch sowas beinhaltet werden sollte oder in jeder Therapeutenausbildung. Wie achte ich auf mich, dass ich lange diesen Beruf auch tatsächlich ausüben kann? Weil ich sag mal, egal, ob wir das jetzt aus der spirituellen Sicht sehen oder von klassischen Lehren. Ich hatte das mal in einem Buch von Klinghardt beispielsweise gelesen, der dann geschrieben hat, wenn du als Therapeut nicht auf dich achtest, dann wirst du nicht alt. Dann wirst du einfach nicht alt, weil du dich selbst verbrauchst und weil du dich aussaugen lässt. Deine Energie ist ja letztendlich deine Aufmerksamkeit. Und wenn du die komplett raushaust, im Sinne von, du füllst sie nicht mehr auf, du hast keine Balance, also keine Regulationsfähigkeit, dann kostet dich das am Ende des Tages Energiepunkte und das sind auch Lebenspunkte.
Ja, und das überhaupt mal zu spüren, welche Patienten nehmen mir so viel Energie, vielleicht auch da irgendwie gewisse Entscheidungen zu treffen, also inwiefern man das vielleicht auch braucht oder ja, was man sich danach dann auch Gutes tun kann, um das wieder auszugleichen. Also wie du schon sagst, es gibt sehr starke Energieräuber, ne? Und ob es jetzt Spiritualität ist, was wir nennen, oder halt auch so ein bisschen diese Sinnhaftigkeit dahinter, ne? Die, glaube ich, du ja auch wie jetzt wieder mit deiner Berufung benannt hast, also dass ich weiß, wofür ich jeden Tag aufstehe, ja, weil es mir einfach so viel selber auch gibt, weil ich mich da einfach drin entfalte und das funktioniert natürlich nur, wenn es mir gut geht. Da ja, finde ich deine Worte super schön und fand das Zitat auch gerade sehr schön, du wirst nicht alt. Ne, man muss echt auf sich aufpassen und man ist eigentlich selber für ein Lebenslang für sich vor allem verantwortlich. Nicht nur für die Menschen da draußen und ich helfe so vielen Menschen, sondern was passiert mit dir.
Absolut, ja. Also fassen wir mal zusammen. Mehrmals am Tag atmen, ganz wichtig. Ja.
Unbedingt und länger ausatmen wie einatmen, um den Vagusnerv anzusteuern. Das aktiviert den Parasympathikus. Das bedeutet einfach, dass wir da wirklich in eine Entspannung gehen können. Also gerade wenn es mal ist, dass unser System viel zu hochgefahren ist, dass wir viel zu viel im Vollgasmodus sind, dann ist das längere Ausatmen auch super wertvoll. Und wenn man eher in eine Aktivierung möchte, dann ist es eher der gleiche Rhythmus. Also beispielsweise 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden aus zur Aktivierung, aber 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus wirklich für eine Entspannung.
Und dann sich letztendlich auch seine Punkte aufschreiben, wie du gesagt hast, ne? Oder zumindest mal gedanklich durchgehen. Das ist ja auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Und letztendlich auch sich auf eins fokussieren, nicht alles gleichzeitig machen, ne? Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich gut, okay. Aber wenn ich koche, dann koche ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Und häufig, wie du ja schon eben gesagt hast, wir haben 80.000 Ideen. Wir sind am Kochen, oh nee, ich muss noch hier und telefoniere da und zack und das hier. Ne? Also jeder, der natürlich auch Kinder hat, weiß, ne, du machst irgendwas, Mama hier, Mama da und kannst du mal bitte hier, dann kommt der Mann noch um die Ecke und hat irgendwas. Aber selbst wenn man keine Kinder hat, hat man ja 1.000 Ansprüche, weil man beispielsweise die ganze To-Do-Liste für den Tag abtrainieren muss.
Ja, und eigentlich könnten Kinder unsere besten Lehrmeister sein, weil wenn man noch Säuglinge Atmen beobachtet, sieht man wunderbar, wie sich die Bauchdecke hebt. Und wir, ja, das ist alles so automatisiert, wir kümmern uns nicht drum und alleine bewusstes Atmen hat schon eine ganz tolle Wirkung. Sei auch mal nur ein Atemzug, sei es 5, sei es 2 Minuten, alles perfekt, aber Hauptsache man tut es. Man kann es ja auch mit dem Autofahren verbinden oder. Und Kinder können uns auch noch lehren, 100% im Hier und Jetzt sein, achtsam zu sein. Weil die sind 100% mit dieser Aufgabe gerade beschäftigt und wenn man die vom Außen anspricht, die bekommen ihren eigenen Namen gar nicht mit, weil die so sehr gerade darauf fokussiert sind. Und wir wollen aber alles zeitgleich schaffen und dann haben wir nur noch 25% bei der eigentlichen Aufgabe und sind gar nicht mehr effektiv dabei. Und dann, klar, Schlaf, was brauche ich alles für einen gesunden, erholsamen Schlaf? Auch da kann man natürlich noch optimieren, was die Dunkelheit angeht, was die Kälte angeht im Raum, ne? Die 18 Grad, die man ja haben sollte. Egal, was es ist, man hat so viele Optionen, aber nicht alles wird natürlich gleich bei jedem wirken. Und deswegen ist es erstmal so schön, versuch dich aus. Also suche dir wirklich so 1, 2, 3 Punkte raus, die man von heute auf morgen verändert bekommt, sei es mit Kälte zu arbeiten. Warum sind Kältekammern so modern gerade? Ne? Weil man rausgefunden hat, dass die Kälte einen viel besser regenerieren lässt als die Wärme. Ne? Dass man eiskaltes Wasser trinkt, um den Vagusnerv anzuregen. Eine kalte Dusche auf Brust und Schulter bekommt, damit der Vagusnerv aktiviert wird. Also es gibt so Kleinigkeiten, die man echt im Alltag schon einbauen kann. Ja, jetzt noch nicht eine Stunde, ich muss jetzt noch eine Stunde Sport machen, noch 30 Minuten meditieren, noch journalen, noch dies oder jenes machen. Das schaffen wir sowieso nicht. Da weiß ich, dass die Zeit natürlich für uns alle viel zu rar ist. Aber da müssen wir auch immer denken, die Zeit ist das, was am fairsten verteilt wurde auf der Welt. Ne, wir haben alle die 24 Stunden, aber es kommt drauf an, was du daraus machst. Wo verlieren wir Zeit? Wo machen wir Dinge, wo wir danach wieder sagen, hey, jetzt war ich wieder eine Stunde an dem Handy, hab gedaddelt oder sonstiges, hab mich wieder abgelenkt, wo doch eigentlich, ich habe die Bahn verpasst, dann mal Gedanken kommen könnten. Oder ich fahre gerade Bahn und zück wieder das Handy, einfach mal beiseite lassen, mal wirklich die Gedanken kommen lassen.
Ich habe letztens, sagte meine Tochter irgendwie zu mir, ach Mama, irgendwie ist mir langweilig oder was soll ich denn da machen, da muss ich so lange warten. Irgendwie so war die Situation. Und da habe ich gesagt, ja, dann beobachte doch mal die Leute. Dann mach doch mal Feldstudie und guck doch mal, wie die Menschen so sind, wie die reagieren. Und dann sagt sie, ja, aber was soll ich denn da gucken? Die gucken doch eh alle nur auf ihr Handy. Und da habe ich in dem Moment gedacht, wie grausam ist das eigentlich? Ja. Und selber erwischt man sich natürlich auch viel zu häufig daran, ständig auf dem Handy irgendwas zu checken, irgendeine App zu benutzen, die wieder dann mit einer Schnittstelle in der Praxis verbunden ist oder mit irgendwelchem Instagram oder. Weißt du, du kannst ja wirklich 24 Stunden on sein und da ist, glaube ich, auch wirklich ganz eine Stringenz wichtig, dass man sich da immer wieder rauszieht und wirklich sagt, so, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich auch tatsächlich hier und nicht noch in 50 anderen Sachen. Ja. Sag mal, kann man dich buchen? Also kann man dich als Einzelcoach buchen oder kann man mit dir in Kontakt treten, indem du große Seminare gibst? Ich weiß, dass du die Ausbildung anbietest. Da ist jetzt die erste Runde, glaube ich, gerade am Laufen. Wann würdest du wieder neue Teilnehmer aufrufen? Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele fragen, wie kann ich das lernen? Ich habe auch so ein Thema. Ich brauche da jemanden, der mir da eine Struktur bietet, wo ich wieder ein bisschen mehr zu mir selber finde.
Super, also ich freue mich auf jeden Einzelnen und ihr dürft mir sehr gerne einfach mal eine E-Mail schreiben. Ihr findet mich, wenn ihr mich googelt, Helen Mau, findet ihr sofort meine Homepage und die neue Ausbildung, das neue Modul startet im März 25. Genau, und das 1:1-Coaching findet entweder live in Köln statt, da ist mein Praxisraum, oder aber auch digital, weil ich doch auch viele Klienten deutschlandweit habe. Genau, und da ist digitales Coaching. Ich war selber super skeptisch, aber Corona hat mir das auf jeden Fall ein besseres gelehrt. Funktioniert wunderbar. Und ja, genau, dann ist es eben auch möglich, auch wenn du aus einer anderen Stadt kommst, dass man Intensivcoaching bucht und du kommst dann doch nach Köln, aber dann lohnt sich auch die Anreise, weil wir direkt mal 3 bis 5 Stunden uns dann Zeit nehmen. Oder aber halt man sagt, hey, ich brauche dich für mein Team, weil wir müssen echt mal schauen, wie wir hier für mentale Gesundheit irgendwie mal einen Tag einräumen, wo es nur um die Mitarbeitenden geht. Einfach mal versteht, okay, was sind hier gewisse Stressoren? Und manche Stressoren können wir nicht wegschieben, die sind da. Wir können sie nicht beeinflussen, aber es geht immer noch darum, wie ist mein Umgang damit? Wie kann ich mich vielleicht selbst besser unterstützen? Deswegen, wenn das alles spannend klingt, freue ich mich auf jeden Fall auf jede Anfrage. Einfach per Mail einmal schreiben oder auch gerne anrufen. Genau, die Ausbildung ist wieder ab März 25, auch in Köln.
Sehr schön. Und wir sind auch, nächstes Jahr sind wir zusammen auf Mallorca, richtig?
Ja, genau.
Ja, da dürfen wir wieder zusammen performen, da freue ich mich jetzt schon
drauf. Genau, ich mich auch schon.
Hör mal, hast du noch einen Buchtipp? Ich frage meine Gäste immer nach einem Buchtipp, weil ich, also klar kann man das natürlich auch als Podcast hören, aber so Inspirationen, das muss nicht Fachliteratur sein, das kann auch irgendwas anderes sein, wo man sagt, Mensch, das hat mich inspiriert, das hat mir genau die Tür geöffnet, die ich in dem Moment.
Genau, also wer sich überhaupt nicht fachbuchmäßig interessiert, sondern wirklich just for fun, für Spaß, was haben will über Achtsamkeit, Achtsam Morden. Ne, das ist ja auch eine Serie, was echt lustig geschrieben ist und wo man immer wieder, also Achtsamkeit wird da ehrlicherweise ein bisschen veräppelt, aber es kommen halt immer wieder die Dinge hoch, was sollte man beachten, und er versucht es dann im Mord quasi so ein bisschen zu verkörpern. Ist nett geschrieben, wenn man ein bisschen lachen will, macht das auf jeden Fall Spaß. Ja, bin ich absoluter Fan natürlich über die ganze Vagusnervtheorie und alles, was dahinter steckt. Und da finde ich auch super, das sind eigene Übungen auch drin, die man dann direkt mal testen kann, ausführen kann. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, in welche Richtung sollte es gehen? Also bei Emotionscoaching, was ich selber auch als Lehrtrainerin anbiete, gibt es so einen dicken Schinken, und da ist aber wirklich die komplette Theorie von, okay, wie wirkt eigentlich Coaching, was muss ich alles beachten? Genau, ist das integrative Emotionscoaching von Dirk Eilert, finde ich auch super spannend. Da muss man aber schon Lust drauf haben, also weil es sehr in die Tiefe geht. Jetzt bin ich gerade noch am Überlegen, genau. Und dann natürlich Klassiker Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden.
Okay.
Also umsetzen möchte mit Schatten und Sonnenkind, ist es total nett, weil da auch Übungen mit drin sind. Genau, und sonst halt gerne irgendwie mal Richtung Dankbarkeitstagebuch oder so, sich da ein bisschen ausprobieren, also auch für kleine Übungen als Ritual in den Tag einbauen. Muss nicht immer direkt alles sein und auch gar nicht viel Zeit sein, aber diese 2 Minuten, die dein Gehirn manchmal sich wirklich auf eine Sache fokussieren darf, tun schon ganz gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, genau, jetzt hier nicht wieder Stress, dann für sich selbst aufbauen, indem man wieder alles ganz genau abarbeiten will, sondern wirklich für sich einfach mal spüren. Aber da sind ja schon tolle Bücher dabei, die, wo jeder, glaube ich, auch so zum Zug kommt. Gerade dieses Thema Achtsam Morden ist natürlich ein spannendes Thema. Spaß beiseite, aber das habe ich vor kurzer Zeit, habe ich tatsächlich das mir angeschaut als Serie, und ich fand es total amüsant, und gleichzeitig habe ich aber auch total viel mitgenommen, wo ich dachte, ja stimmt, da musst du nochmal nachkorrigieren, auch dass du wirklich präsent im Moment bleibst und nicht von den Gedanken her abschweifst. Ja, also das ist ganz nett ja auch aufbereitet, und aber auch diese anderen Bücher, wo dann viel Theorie vielleicht dahinter ist. Der eine braucht ja immer diese Erklärung, Erklärung, Erklärung und dann die Übung, damit er weiß, warum, wieso, weshalb mache ich das eigentlich. Ne? So ein Typ bin ich eigentlich grundsätzlich immer. Aber andere wollen ja vielleicht auch einfach ins Tun kommen. Und da braucht man eine ganz klare Linie, wo man sagt, so mach einfach mal. Du kannst es ja nicht falsch machen, aber mach einfach mal.
Ja.
Und das finde ich großartig.
Das ist alles, genau, sind super viele Angebote, die es da gibt, aber manchmal, ja, muss man ja auch so sehen wie ein Supermarkt. Ich gehe in den Supermarkt, es gibt auch da verschiedene Angebote. Ich kaufe trotzdem nicht jedes Angebot, nur weil es im Angebot ist, weil es billiger ist, sondern ich gucke mir natürlich auch noch die Sachen raus, die ich auch wirklich gebrauchen kann. Und so auch mit den ganzen Übungen, die es da draußen gibt, schau auch gerne wieder so ein bisschen, was hat für dich gute Wirkung, was kannst du in deinem Alltag integrieren? Genau, weil es sollte definitiv nicht mehr Stress verursachen.
Helen, ganz, ganz lieben Dank. Du hast hier viele, viele gute Punkte nochmal angesprochen, die man sofort umsetzen kann und die jeden oder jeder auch letztendlich nicht nur umsetzen kann, sondern auch zum Nachdenken verleitet. Vielleicht so Kleinigkeiten schon mal zu beginnen, die einfach in den Alltag einzubauen und dadurch Stück für Stück nicht nur achtsamer für sich selbst zu werden, sondern vielleicht auch wieder den roten Faden zu erhalten, wie letztendlich auch Klarheit und Leichtigkeit in den Alltag reinkommt. Dann eben mit Energie Lösungen zu kreieren, wie wir ja jetzt auch verstanden haben. Dafür brauchen wir nicht nur Mitochondrien, sondern eben auch unseren präfrontalen Kortex.
Yes.
Ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank für deine Zeit und bis ganz bald.
Danke dir, ich danke euch und bis dann. Tschüss.